Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung.
Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Mehr Immobilienwissen als 95% der Menschen und das in unter 15 Minuten gibt's jetzt in diesem Video. Los geht's!
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
So, wir müssen uns beeilen, weil wir wollen euch jetzt ein paar Punkte rüberbringen in unter 15 Minuten. Ich hoffe, wir schaffen das.
Machen wir das mit Schnellreden?
Das machen wir mit Schnellreden, okay. Genau. Weil wir Immobilien, glaube ich, nach 10 Jahren jetzt so langsam verstanden haben und das für euch einordnen können. Wenn ihr jetzt auf dem Weg seid, eine Immobilie zu kaufen, vielleicht als Kapitalanlage, zur Vermietung oder als Eigenheim, paar Dinge zur Einordnung. Los geht's mit Punkt Nummer 1. Ein Eigenheim kann beim Vermögensaufbau helfen, keine Frage, aber ist meist eine Bremse. Warum sagt man das? Sagt man deshalb, weil ein Eigenheim eigentlich eine Konsumentscheidung ist. Ihr kauft das Eigenheim nicht daraufhin optimiert, dass es als Kapitalanlage funktioniert, an einem Standort, wo ihr eine gute Rendite erwarten könnt, in einem Grundriss und einem Objekt, das sich ideal zur Vermietung eignet, sondern ihr kauft das nach euren eigenen Wünschen, damit ihr da so wohnen könnt, wie ihr das wollt, wo ihr wollt, und wahrscheinlich dann auch noch so, dass da vielleicht eine teure Küche reinkommt, und das alles ist überhaupt nicht wertstiftend, sondern vor allem bindet es enorm viel eurer finanziellen Energie, nämlich Bonität, weil ihr das vielleicht auch noch bis zu eurer Leistbarkeitsgrenze finanziert, weil das ist ja eine große Kauf im Leben von dem Eigenheim und danach könnt ihr nicht mehr viel weiter mit Immobilien machen und das wäre ziemlich schade.
Zweitens, Mietrendite ist nicht gleich Eigenkapitalrendite. Wenn ihr eine Immobilie für 100.000 Euro kauft und die hat 5% Brutto-Mietrendite, ihr bekommt also 5.000 Euro Kaltmiete im Jahr, dann könnte man sagen, das ist die Rendite dieser Immobilie. Viele Leute, die den Markt nicht verstehen, die Immobilie nicht verstehen, würden es jetzt bei diesen 5% belassen und würden sagen, boah, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Wenn ihr es aber hinbekommt, mit Fremdkapital von einer Bank diese Immobilie zu finanzieren, dann kommt ihr möglicherweise dadurch, dass eben nur nur ein kleiner Teil des Geldes, der 100.000 Euro von euch selber kommt, auf eine Eigenkapitalrendite, also dass das Geld, was übrig bleibt, nachdem die Rate an die Bank bezahlt wurde, beziehungsweise die Tilgung, die ja das Rückzahlen des Darlehens ist und Geld, das übrig bleibt, dass das bezogen auf euer eigenes eingesetztes Kapital eben deutlich mehr als diese 5% ist. Das Ganze nennt sich Hebeleffekt und dass eben mit dem Hebeleffekt die Eigenkapitalrendite deutlich höher ist als die Grundrendite. Das ist der Grund, warum mit Immobilien solche großen Vermögen entstehen.
Punkt Nummer 3. Als Immobilieninvestor oder als Immobilieneigentümer arbeitet die Inflation für euch. Ist ein ganz, ganz toller Effekt, den man verstehen muss bei Immobilien. Inflation an sich ist erstmal ärgerlich. Ne? Man geht jetzt hier aufs Oktoberfest, war ich gerade. Die Maske kostet jetzt irgendwie 15,50 Euro oder so. Brutal, es ist wieder alles teurer geworden. Wieso arbeitet das jetzt plötzlich für mich? Naja, weil die Mieten eben auch mit der Inflation steigen. Langfristig tun sie das ungefähr mit der Inflation. Aktuell tun sie es deutlich mehr wie die Inflation. Und wenn ihr jetzt eine Immobilie kauft und sie vermietet, dann habt ihr ja Mieteinnahmen gegenüber einer Bankrate. Die Bankrate aber bleibt immer gleich, da wo sie ist, zumindest wenn ihr Zinsen festgeschrieben habt. Und die Miete steigt und läuft der Bankrate davon. Dadurch entsteht freier Cashflow. Das ist das Erste, was passiert. Und das Zweite, was passiert, ihr nehmt ja Schulden auf. Und Schulden werden durch, also Inflation ist ja Geldentwertung. Geld wird weniger wert. Könnt ihr euch also vorstellen, sinngemäß werden Schulden auch weniger wert. Das heißt, wer Schulden hat, gewinnt in Zeiten von Inflation.
Viertens, Immobilien sind ein intransparenter Markt. Der Aktienmarkt, der ist transparent und der ist auch effizient. Ja? Also ihr seht jederzeit, was kostet eine Aktie von zum Beispiel Meta und die kostet für alle Leute gleich. Das ist also transparent und es ist effizient. Alle Erwartungen an Angebot, Nachfrage oder an die Entwicklung von diesem Unternehmen sind da schon eingepreist werden quasi auf diesen einen Preis dann reduziert. Bei Immobilien ist das anders. Also bei Immobilien gibt es Verkäufer, es gibt Käufer. Nicht jeder Käufer potenziell erkennt alle Verkäufer und alle Objekte. Und andersherum, der Verkäufer erreicht auch irgendwie nicht alle Interessenten. Und die Preisbildung findet am Ende einfach zwischen zwei Leuten statt. Wenn ich jemanden finde, der mir für meine Immobilie 100.000 Euro bezahlt, dann war sie das wert. Das kann aber bedeuten, dass es niemand anderen gibt, der 100.000 dafür bezahlt. Kann sein, jeder andere hätte 120 bezahlt. Kann sein, jeder andere hätte nur 80 bezahlt. Das Ganze ist total ineffizient und intransparent. Kein Mensch versteht deutschlandweit wirklich, wer gerade an wen, wo, in diesem Moment, für welchen Preis, was für Immobilien verkauft. Das alles sorgt dafür, dass man am Immobilienmarkt echte Schnäppchen machen kann. Ich kann einfach suchen und kann wirklich einen Trüffel, ein echtes Schnäppchen finden und kann einfach Geld damit machen, dass ich toll eingekauft habe. Das ist etwas, das kann ich bei so gut wie keinem anderen Asset, insbesondere eben zum Beispiel nicht bei Wertpapieren oder Aktien.
Punkt Nummer 5. Es gibt nicht den einen Immobilienmarkt in Deutschland, der jetzt hoch und runter geht. Da kann man natürlich Durchschnittswerte bilden und dann sieht man das in irgendwelchen Charts. Aber Immobilien sind sehr, sehr, sehr viele kleine Teilmärkte. In Deutschland kann man Immobilien kaufen, irgendwo wahrscheinlich für 300 Euro auf den Quadratmeter und irgendwo anders für 20.000 Euro auf den Quadratmeter. Das ist ungefähr die Spannbreite, die es gibt. Es gibt in Deutschland 157 Städte, die haben 50.000 bis 200.000 Einwohner. Vielleicht denkt ihr gar nicht an die, weil ihr kennt irgendwie die Top 7, Top 8 Städte, die jedem einfallen und dann denkt ihr an kleine Dörfer. Und das Schöne ist, die meisten davon, von diesen Städten, die haben auch eine positive Bevölkerungsprognose. Wenn ihr also jetzt nach Immobilien schaut und versucht zu verstehen, wie eine Immobilie für euch als Investment funktionieren kann, dann müsst ihr euch mal klar werden, wo ihr euch denn da einsortiert. Wir sind große Fans von sogenannten B-Lagen, von eben vielleicht diesen kleineren Städten, die eine positive Bevölkerungsprognose haben, weil da kommen zwei Dinge zusammen, die euch besonders viel Freude machen. Ihr werdet eine Sicherheit haben, dass ihr langfristig vermieten könnt aufgrund der wachsenden Bevölkerung. Ihr werdet aber nicht so hohe Einstiegspreise haben, dass ihr so schlechte Renditen im Ankauf habt, dass sich die Immobilien nicht von selbst abzahlen, sondern ihr könnt Immobilien kaufen, bei denen zumindest nach einer vielleicht anfänglichen kleinen Startphase dann tatsächlich auch die Mieteinnahmen höher sind als die Bankrate und dann funktioniert das ganze Spiel.
Punkt Nummer 6. 60% der vermieteten Wohnungen in Deutschland gehören Kleinvermietern. Das sind 5 Millionen private Vermieter. Das unterschätzt man oft, wie viele das sind und wie wichtig die auch für das System Immobilie in Deutschland sind. Ohne diese privaten Vermieter wäre Deutschland niemals in der Lage, diesen großen Bestand an Wohnraum wirklich zur Verfügung zu stellen, zu erhalten und zu managen. Die Großunternehmen, die großen Immobilienkonzerne sind gerade mal für 10% verantwortlich und die privaten Vermieter spielen entsprechend eine riesengroße Rolle. Die meisten von diesen privaten Vermietern sind allerdings nicht besonders erfolgreich, sondern verdienen wenig bis gar kein Geld oder verlieren sogar Geld mit ihren Immobilien. Warum? Weil sie die Immobilien nicht richtig bewirtschaften, weil sie sich nicht um die Entwicklung der Immobilien kümmern, weil sie die vielleicht geerbt oder irgendwie anders mal bekommen haben und gar kein richtiges Interesse daran haben. Aber kurzum, viele private Vermieter, die allermeisten, verdienen damit kein Geld. Genau das zu ändern, damit sind wir damals angetreten, weil es ist quasi diesen unerfolgreichen, ein bisschen unglücklichen Vermietern zu verdanken, dass Immobilien teilweise so einen schlechten Ruf haben, mit so vielen Bedenken zu kämpfen haben, während diejenigen, die es richtig angehen, die verstehen, was sie da tun mit Immobilien, sehr viel Geld verdienen und daraus große Vermögen aufbauen. Und genau dabei wollen wir eben unterstützen, wie genau das funktioniert.
Punkt Nummer 7. Mietnomaden sind nicht das größte Risiko, das du als Immobilieninvestor kleiner privater Vermieter hast, sondern sowas wie Zinsänderungsrisiko oder Regulierungen sind echte Risiken. Mietnomaden, wenn wir mit Leuten sprechen, die noch nichts mit Immobilien zu tun haben, wir erklären, wir sind Vermieter, sind, oh mein Gott, ihr habt bestimmt viele Mietnomaden und ich würde nie eine Immobilie kaufen, nicht, dass ein Mietnomade drin ist. Also Mietnomaden gibt es sehr selten, das letzte Zahl, die ich gesehen habe, 20.000 in ganz Deutschland, und ein Mietnomade hat überraschenderweise in aller Regel keine positive Schufa-Auskunft, und wenn man sich beim Ankauf einer Immobilie, bei der Vermietung ordentlich darum kümmert, vielleicht auch noch mit dem Vorvermieter zu sprechen, dann kann man relativ sicher ausschließen, dass einen sowas trifft. Kann natürlich irgendwie immer passieren, aber es ist mit aller Erfahrung, die wir jetzt haben, ein sehr, sehr untergeordnetes Risiko. Das, was wirklich ein Risiko ist, ist das Zinsänderungsrisiko. Wenn Leute anfangen, mehr und mehr mit den Zinsen zu zocken, kurzfristig festzuschreiben, und dann ändern sich die Zinsen mal eben so, wie jetzt 2022 passiert, und plötzlich muss man eine viel höhere Bankrate bezahlen, mit der man nicht gerechnet hat. Oder Regulierungen. Das würde ich mir aktuell wirklich anschauen. Was diskutiert die Bundesregierung, um die Mieten irgendwie einzudämmen? Es gibt schon seit Jahren eine Mietpreisbremse, die wurde wieder verlängert. Mit der kann man umgehen und planen, kalkulieren. Das muss man aber wissen. Und je angespannter der Wohnungsmarkt ist, je mehr die A-Lage ist, in die er investiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass da wirklich rein reguliert wird. Also das muss man sich anschauen, wenn man in seiner Excel plant, wie viel Miete man denn die nächsten Jahre einnimmt.
Achtens. Wirklich große, überraschende Schäden an Immobilien sind typischerweise versichert. Und darüber müsst ihr euch gar nicht so große Gedanken machen. Also wenn eine Immobilie abbrennt, wenn es einen Wasserschaden gibt oder sowas, dafür gibt es typischerweise Versicherungen, Wohngebäudeversicherungen und so weiter. Und das ist also gar kein großes wirtschaftliches Risiko. Das, was am Ende eigentlich wirklich relevant ist, worüber ihr euch Gedanken machen müsst, ist einfach die Instandhaltung der Immobilien. Die ist nämlich mittel- bis langfristig oft teurer, als das in vielen Ratgebern erklärt wird. Und als man das im ersten Moment wahrhaben will, es geistern da oft irgendwelche Zahlen durch die Gegend, boah, wenn du irgendwie nur 10 Quadratmeter pro Jahr, 10 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr zur Seite legst, dann kannst du so ein Haus schon irgendwie instand halten. Wenn man ehrlich berechnet, was die ganzen großen Gewerke, die man im Laufe von 20, 30, 40, 50 Jahren alle einmal erneuern muss, kosten, und das mal runterrechnet, was das eigentlich an Rücklage erfordert, wenn man das einfach nur aus jeden Monat legt, man ein bisschen Geld zur Seite bedeutet, ja, dann kommt man da auf Werte, die weit darüber liegen. Also macht euch ehrlich, was die Instandhaltung einer Immobilie kostet, und dieses Geld gehört dann auch wirklich als Rücklage zur Seite. Darauf braucht ihr eine Antwort. Das darf man nicht einfach ausgeben und dann überrascht sein, weil genau aus solchen Dingen entstehen sonst so Notverkäufe von Leuten, die sich eine Immobilie gerade nicht mehr leisten können. Und freut sich der Nächste, der das drauf hat und als Schnäppchen kaufen kann.
Punkt Nummer 9. Schnelles Geld verdienen mit Immobilien ist wahrscheinlich härter und schwerer, als du denkst. Langfristig Geld verdienen wahrscheinlich einfacher. Ich weiß nicht, warum das so ist. Immobilieninvestoren im Internet, ganz viele haben Rolex-Uhren an und fahren Lambos, und es wird überall von Wow und Millionär und hier und alles ganz schnell, und ich glaube, viele werden angezündet von dieser Begeisterung. Oh, mit Immobilien wird man ja quasi sicher Millionär und vor allem sehr schnell. Ja, ich würde wirklich behaupten, man wird mit Immobilien quasi sicher Millionär, wenn man 30 Jahre Zeit hat. So, und wenn man diesen Zeithorizont jetzt versucht zu verkürzen, wird dieses Spiel immer schwieriger und riskanter. Wenn man sagt, man hat jetzt 10 Jahre Zeit, auch noch ein sehr, sehr guter Zeithorizont, in dem man sich nachhaltig über die Zeit was aufbauen kann und diese Mechanismen, wie wir es gerade beschrieben haben, Hebeleffekt durch eine hohe Eigenkapitalrendite und Inflation arbeitet für mich, zahlt sich dieser Effekt aus. Wenn wir heute auf unsere erste Wohnung zurückkommen, die ist jetzt genau vor 10 Jahren gekauft worden, Wahnsinn, hat eine unglaublich tolle Entwicklung hingelegt, da haben wir nicht so viel dran getan, und jetzt hat sich da irgendwie ein
Wert von wahrscheinlich schon 100.000 Euro gebildet, ordentlich freier Cashflow. Ist eine ganz tolle Sache, weil da 10 Jahre dazwischen lagen. Wenn man versucht, das Spiel massiv zu beschleunigen, was muss man tun? Man muss erhebliche Risiken eingehen. Ich muss plötzlich kurzfristig finanzieren und ich komme vielleicht auf die Idee, Projekte anzugehen, in denen ich innerhalb von einem Jahr was abverkaufen muss. Plötzlich hänge ich davon ab, wie sich der Immobilienmarkt entwickelt, weil ich nicht mehr langfristig denke. Und das bringt mich in die Situation, dass ich ganz schnell auch ganz viel Erfahrung sammeln muss, die ich am Anfang nicht habe. Und dann wird man mal merken, wie kompliziert das eigentlich alles ist, wenn ich in der Immobilie holter die Polter mal schnell aufwerten muss, sanieren muss, renovieren muss, habe das alles noch nie gemacht und dann in Verkauf bringen. Das ist dann tatsächlich ziemlich schwierig und kann auch schiefgehen. Deswegen sind für uns Immobilien ein Long Game. Und dann kann man sich langsam vortasten, wenn man das verstanden hat und den Bob in die Bahn geschickt hat, ein paar Objekte hat, die langfristig gut funktionieren, dann kann man anfangen, auch versuchen, kurzfristiger Vermögenswerte zu heben, indem man aktiv entwickelt. Und das ist auch gleich unser nächster Punkt.
Das allermeiste Vermögen, der allermeiste Wert, der allermeiste Fortschritt bei eurer finanziellen Entwicklung bei Immobilien entsteht in der Regel durch aktive Aufwertung. Ihr könnt toll in der Akquise sein, Einkaufsgewinne machen, lohnenswerte Objekte einkaufen. Die wirkliche Magie bei Immobilien entsteht dann oft da, wo ihr ein Objekt in einem schlechten Zustand, schlechte Vermietung mit Problemen kauft und an diesem Objekt wirklich einen Job macht. Ihr kümmert euch darum, dass das Haus an sich in einen besseren Zustand kommt und saniert wird, dass Wohnungen saniert werden, dass nach und nach ein anderes Mieterklientel angesprochen wird, dass dadurch die Mieten deutlich gehoben werden. Und dadurch in Summe bewegt ihr irgendwann den Wert einer solchen Immobilie dramatisch nach oben. Und wenn ihr dann mal gelernt habt, wie man eine Immobilie kauft, die 500.000 Euro kostet, sagen wir ein kleines Mehrfamilienhaus, und ihr verdoppelt diesen Wert innerhalb von 4-5 Jahren, indem ihr einfach einen guten Job an der Immobilie macht, da passiert die Magie, weil wo sonst in diesem Leben habt ihr die Chance, in so kurzer Zeit, so strukturiert, unabhängig von allen anderen, solche Werte zu schaffen. Macht das ein-, zweimal, realisiert durch Verkäufe oder durch Kapitalbeschaffung dieses Geld, macht nochmal ein Level drauf, was die Größenordnung von Projekt angeht, und dann verspreche ich euch, dann reichen auch 10 Jahre, um zielsicher Millionär zu werden mit Immobilien.
Ich hoffe, ihr seid schlauer, was euer Immobilienwissen anbelangt, als noch vor knapp 15 Minuten. Wir waren in der Zeit.
Endlich mal.
Danke.